Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist Christina Grätz bei mir, Diplom-Biologin und auf einen seltenen Beruf spezialisiert. Sie ist nämlich Ameisenumsiedlerin, weiß deshalb so gut wie alles über das Leben der Ameisen. Für manche sind die ja eine Plage, für andere ein Vorbild in Sachen Sozialstaat mit Schwarmintelligenz. Herzlich willkommen, Frau Grätz.
Morgen.
In den letzten Tagen war es ja zumindest hier in Berlin frühlingshaft warm. Was macht das aktuell mit den Ameisen?
Ist tatsächlich so, dass meine Mitarbeiter schon die ersten Sonnungstrauben beobachtet haben. Also wir haben schon gesehen, dass...
Was haben die beobachtet?
Sonnungstrauben. Das ist im Frühling, kommen die Ameisen alle nach oben aus der Winterruhe und sonnen sich. Also wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen sind, dann sind alle Tiere oben, auch die Königin kann man zu der Zeit auf dem Nest beobachten, in richtigen dichten Trauben. Die wärmen den Körper auf, krabbeln wieder ins Nest, wärmen das Nest auf, kommen wieder raus, wärmen den Körper auf und so wird das Nest langsam erwärmt.
Also sozusagen deren Heizmöglichkeit, ja?
Genau.
Ah ja. Und hat so ein milder Winter Auswirkungen auf die nächste Ameisensaison? Also ähnlich wie bei den Mücken, von denen gibt es ja jetzt schon die ersten.
Also das habe ich jetzt bis jetzt noch nicht beobachtet, aber was natürlich ist, wir müssen uns damit darauf einstellen, wann mal die Tiere umsiedeln. Also wir beobachten jetzt das Wetter genau. Ich würde jetzt noch nicht anfangen, Ameisen umzusiedeln. Normalerweise ist die Zeit der Sonnungstrauben die beste Zeit, aber wir wissen ja nicht, ob noch mal eine kältere Phase kommt.
Sie reden so selbstverständlich über Ameisen umsiedeln. Das werden wir in dieser Stunde noch vertiefen, wie man tatsächlich ganze Völker von einem Ort zum anderen bringt. Noch mal kurz zum Wetter. Was passiert jetzt mit denen, wenn es nachts noch mal richtig kalt wird?
Also die Tiere, die sind sehr schlau. Das beobachten wir immer wieder. Die gehen dann einfach wieder tiefer in die Nestkern, tiefer in die Erdschichten und dann wird ja der Körper kälter, weil das sind ja wechselwarme Tiere, die an die Umgebungstemperatur angepasst sind. Und dann wird das wieder so ein bisschen eingestellt, die Nestaktivität.
Du arbeitest fleißig wie eine Ameise. Das ist ja oft als Kompliment gemeint. Frau Grätz, taugt die Ameise tatsächlich als Vorbild?
Also in meinen Augen auf alle Fälle, aber nicht nur durchs Arbeiten, sondern durch ihr ganzes soziales Verhalten. Aber auf alle Fälle sind die sehr fleißig, können unheimlich schwere Dinge tragen und sind irgendwie immer in Bewegung. Habe ich das den Eindruck, obwohl neueste Forschungsergebnisse sagen, dass es auch Tiere gibt, die scheinbar sich ausruhen und nicht so viel machen in einem Ameisenstaat. Habe ich selber noch nicht beobachtet, weil wenn wir kommen und die umsiedeln, dann ist natürlich da ordentlich was los.
Aber was ist an denen, ich sage jetzt mal, sympathisch? Manche sagen ja, das sind doch einfach nur gefühllose Soldaten.
Das sehe ich anders, weil wir ja so schöne Geschichten mit den Ameisen erlebt haben. Also das Besondere ist, dass sie füreinander arbeiten und miteinander unheimlich schnell und viel erreichen. Also so ein Ameisennest, wenn wir es zum Beispiel umsiedeln, nach einem Tag ist das Nest neu organisiert oder aber die haben sich tatsächlich entschieden und nach zwei Tagen steht schon wenige Meter daneben ein komplett neues Nest. Und das zu schaffen, geht natürlich nur mit einem großen Zusammenhalt und einer großen Koordination untereinander. Und das schaffen die Tiere und das bewundere ich.
Was verbindet denn deren Staatssystem, wenn man das überhaupt so denken kann, mit unserem?
Ob es da Verbindung gibt, kann ich so nicht sagen.
Also
weil
an Organisationen?
Naja, an Organisationen ist vielleicht muss man, also es gibt wahrscheinlich keine starken Hierarchien. Ich habe die jedenfalls noch nicht beobachtet, sondern die Tiere haben alle ihre eigenen Aufgaben und erfüllen die. Und es gibt natürlich eine Königin, das weiß jeder, aber das ist nicht in dem Sinne eine richtige Regentin, sondern die ist einfach nur da, um die Nachkommen zu produzieren, während die Arbeiterinnen keine Nachkommen bekommen. Und jedes Tier hat so seine eigene Aufgabe und geht denen nach, die helfen sich untereinander.
Ja, und was sind das für Aufgaben?
Also die Königin ist für die Reproduktion, also für die Nachkommen zuständig, während einzelne Arbeiterinnen einzelne Berufe ausüben. Man nennt das bei den Ameisen Kasten, obwohl das nichts mit dem Kastensystem in Indien zu tun hat. Also die einzelnen Kasten sind die Berufe und da gibt es eben Soldatinnen, da gibt es eben Tiere, die jagen oder sammeln. Da gibt es die, die die Brutpflege im Nest durchführen oder die die Königin versorgen. Also da gibt es diese unterschiedlichen Berufe.
Und am Nesteingang steht die Türsteherin?
Genau, da stehen Tiere, die das Nest, die Nesteingänge, das sind mehrere bei so einer Nestkuppel zum Beispiel, die bewachen.
Und wen lassen die nicht rein?
Die lassen den nicht rein, der anders riecht. Also jedes Nest hat so seinen wirklich eigenen Nestgeruch. Also auch zwischen den Arten, nicht nur zwischen den Arten, dass die unterschiedlich riechen, sondern jede Kolonie, jedes Nest hat seinen eigenen Geruch. Also die erkennen die Tiere am Geruch. wenn jetzt fremde Tiere rein wollen, fremde Ameisen, die lassen sie nicht rein. Und natürlich auch Feinde, die sich im Nest einnisten wollen und zum Beispiel die Brut fressen wollen. Die kommen aber trotzdem manchmal rein, weil sie so bestimmte Tricks haben, wie sie das machen.
Nämlich?
Na, die parfümieren sich, dass sie so ähnlich riechen wie die Ameisen und dürfen rein. Und oder ja, da gibt es ganz viele im
Tierreich. Und Männer lassen sie auch nicht rein?
Naja, so kann man das nicht sagen. Also die jungen Männchen, die ja ausgeflogen sind zum Hochzeitsflug, die dürfen nicht mehr ins Nest. Und es gibt ja nur eine ganz kurze Zeit im Jahr überhaupt Männchen im Nest.
Aha, was ist der Hochzeitsflug?
Der Hochzeitsflug, der findet dann bald von den Waldameisen statt, so im April, Mai, manchmal auch bis Juni, je nach Witterung. Also die erste Brut im Jahr bei den Waldameisen sind meistens die Geschlechtstiere, das heißt die Männchen aus unbefruchteten Eiern entstehen die und die Jungkönigin, die entstehen aus befruchteten Eiern und die haben beide Flügel. Und zu einer bestimmten Zeit, und das ist das Faszinierende, also an einem bestimmten Abend, da fliegen alle Männchen und Weibchen aus einer bestimmten Gegend, von der gleichen Art, aus allen Nestern, die es dort gibt, gemeinsam zum Hochzeitsflug und treffen sich an bestimmten Plätzen. Also das können mal sogar Häuserfassaden sein, also so offene, hochgelegene Plätze oder mal Waldlichtung. Und dort fliegen die Tiere ineinander und die jungen Königinnen werden begattet.
Aber nur einmal in ihrem Leben.
Genau, das ist das Faszinierende. Also die junge Königin wird begattet und die hat ein spezielles Organ, das ist die Spermathek. Und in der werden die Spermien gelagert, nämlich 25 bis 30 Jahre, so alt kann eine Königin werden, werden die im Körper eingelagert und bleiben dort frisch und befruchtungsfähig.
Das ist ja faszinierend. Manchmal kann man beeindruckende Ameisenstraßen beobachten, also wie diese kleinen Krabblerinnen große Blättchen und Stöckchen balancieren und schleppen wirklich ein Vielfaches ihres eigenen Körpergewichts. Und dann verschwinden sie damit in einem Loch. Wie komplex müssen wir uns das vorstellen, was dann da unter der Erde liegt, was wir erstmal so nicht sehen?
Genau, also je nach Ameisenart, also es gibt also tatsächlich Ameisen, die haben nur ihr Nest in der Erde. Da sehen wir oberflächlich wirklich nur das Loch, wie sie das beschreiben oder wie du das beschreibst, was nach innen geht. Aber so ein Waldameisennest, das hat diese Kuppel, die wir alle kennen, den schönen Nesthügel. Und das ist aber wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Die Megacity kommt oft noch unter der Erde. Und das ist so, dass ein großer Teil der Nester unserer Waldameisen hat dort einen alten Baumstumpf drin, der mehr oder weniger verrottet ist. Manchmal ist er auch noch ganz frisch. Und dann sind dann ganz viele Gänge in der Erde. Also es gibt dann Riesentiefe, also bis 2 Meter tief oder auch an die Seiten lang diese Gänge. Ein oder anderer hat vielleicht schon mal beobachtet, bei sehr großen Waldameisennestern, wenn man da rantritt, dass man zum Beispiel 1 Meter vor dem Nest schon so ein bisschen einsackt in die Erde. Und das ist so, weil dann die Gänge einstürzen, auf die man tritt. Also da ist dann tatsächlich das Nest schon unter der Erde.
Was sagen Sie denen, für die Ameisen im Garten oder auch in der Wohnung, im Haus eine Plage sind? Weil die können ja durchaus Schäden anrichten.
Genau, also das wäre ich natürlich sehr, sehr oft gefragt, wie kriege ich die Ameisen aus meinem Garten oder aus meinem Haus raus? Beim Haus verstehe ich das sehr gut und da gibt es so ein paar so Hausmittelchen, die man einsetzen kann, also stark riechende Substanzen auf die Ameisenstraße. Auch mal gucken, wo die eigentlich hingehen, ob die zur Zimmerpflanze gehen und da die Blattläuse melken, dann hilft es auch, die Zimmerpflanze rauszustellen oder die Zuckervorräte mal wegzuschließen, sodass die Tiere gar keine Futterquelle haben, zu der sie gelangen wollen. Also da kann man schon was machen.
Was für Gerüche mögen die denn nicht?
Also zum Beispiel Teebaumöl, Lavendelöl, Zimt, Nelkenöl, ganz unterschiedlich. Jeder Umsiedler sagt da auch was anderes. Ich habe gute Erfahrung damit einfach mit stark riechenden Ölen mal probieren und da diese Ameisenstraßen unterbrechen. Mhm. Im Garten sehe ich das so ein bisschen anders, weil man kann das natürlich machen, dass man im Garten, viele machen dann, dass sie sie vergiften oder irgendwas, aber letztendlich wird ein Lebensraum immer wieder besiedelt. Und das ist ja genau das, was die Menschen beobachten. Sie kriegen die Ameisen irgendwie weg, aber irgendwie ein halbes Jahr später sind sie wieder da. Also ich kann natürlich ständig gegen die Natur kämpfen, wenn ich das machen will. Aber es ist ein Kampf, den man eigentlich verliert, weil die werden immer wieder kommen. Es wird immer wieder ein Volk diesen Lebensraum sich erobern, zum Beispiel unter einer Steinplatte im Garten. Und vielleicht hilft es da manchmal einfach auch ein bisschen gelassen zu sein und zu sagen, okay, dann wohnt ihr hier, dann pflanze ich hier mal keine Pflanze hin.
Wie friedlich oder nicht friedlich sind denn Ameisenvölker miteinander? Also führen die Kriege?
Ja, also es gibt Ameisenarten, die sich miteinander vertragen. Das haben wir tatsächlich schon gesehen, dass von verschiedenen Arten ganz dicht beieinander die Nester sind. Aber es gibt auch Ameisen, die sich überhaupt nicht vertragen. Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir das beachten, wenn wir irgendwo ein Nest ansiedeln. Also die können richtig Kriege miteinander führen. Und es gibt tatsächlich sogar in den Tropen Ameisen, die scheinbar richtig auf Krieg spezialisiert sind. Die scheinen das so richtig professionell zu machen, früh loszuziehen, in den Krieg zu ziehen, dann ihre Verwundeten einzusammeln. Die werden dann tatsächlich von Sanitäterinnen in den Bau gebracht, dort versorgt von, also man wird doch unterschieden, hat das, lohnt sich das, diese Ameise mitzunehmen, die Verwundete, kann die überhaupt überleben, die nicht mehr verarztet werden können, werden also nicht mitgebracht. Ja, und dann ziehen die am nächsten Tag wieder im Krieg. Sowas wurde schon beobachtet und wir sehen das auch. Also dass wenn wir Arten nah, also ansiedeln und eine andere Art nicht erkannt haben, mit denen sie sich nicht vertragen, dass es dann schon zu kriegsähnlichen Zuständen kommen kann.
Christina Grätz, Ameisenumsiedlerin, das ist eine ungewöhnliche Berufsbezeichnung. Wann werden Sie gerufen? Wann müssen Ameisen umgesiedelt werden?
Also da gibt es ganz viele verschiedene Gründe dafür. Das eine ist, sind Baumaßnahmen, also zum Beispiel, wenn eine Straße verbreitert wird oder das Schienennetz wird modernisiert, dann gibt es da auch Ameisen an den Schienen zum Beispiel oder ein Solarpark muss gebaut werden. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Und es gibt natürlich auch Privatpersonen, die sich belästigt fühlen von einem großen Waldameisenvolk, was zum Beispiel im Garten wohnt und dann irgendwann den Kinderspielplatz erobert. Also das sind dann schon so, also es gibt einmal die privaten Personen und einmal, ich nenne es mal Projekte, öffentliche oder von Investoren, die wo Ameisen im Weg sind.
Selbst der Elektroautobauer Tesla hat gerade für den Bau des neuen Werks in Brandenburg Ameisenumsiedlungen angekündigt. Da hat man das vielleicht gerade in den Nachrichten gehört. Haben die auch schon bei Ihnen angerufen?
Nee, bei uns nicht. Ich weiß auch nicht, wer das wirklich hier in Brandenburg macht. Ja, wir sind ja mehrere Umsiedler in Brandenburg und das wird jemand machen, der, also man braucht ja diesen Ameisenhegeschein, der den dann hat.
Wenn man das Nest in Ruhe ließe an so einer Stelle, wie lange könnte das bestehen?
An so einer Stelle, wo der Wald gerodet ist, würden die umziehen irgendwann. Die müssten dann, die hätten dann keine Futterquelle mehr, die ausreicht, um so ein großes Nest zum Beispiel zu ernähren. Und die können dann umziehen, die Ameisen. Die nehmen Sack und Pack und weg sind sie und bauen irgendwo ihr neues Nest. Aber natürlich, wenn eine Straße gebaut wird darüber und alles abgeschoben wird, dann werden natürlich die Nester in Mitleidenschaft gezogen. Und genau deshalb müssen sie umgesiedelt werden.
Sie treffen für die Umsiedlung alle nötigen Vorbereitungen, rücken dann aber nicht mit einem Bagger an, sondern greifen tatsächlich mit ihren Armen in die Erde, heben die Ameisen Nester oder ich weiß nicht, wie nennt man das, die Klumpen, daraus, packen die in große Papiertüten. Das ist ja für manche Leute eine Horrorvorstellung, in diesen krabbelnden Haufen zu fassen. Haben Sie da keine Scheu?
Am Anfang hatte ich schon Scheu, als ich bei meiner ersten Umsiedlung mit war, also als ich wusste, ich lerne das jetzt von einem alten Umsiedler, dem Bernhard Hellwig. Und da, wo ich da mit war, ich kann mich ganz genau immer noch an diese Situation erinnern, wo er hin und die Ameisen auf, mit den Händen genommen hat und dann waren überall irgendwann an ihm Ameisen, sind überall rumgekrabbelt, sogar ins Ohr hat es fast eine geschafft. Und ich habe dann da gestanden und gedacht, oh Gott, das soll ich jetzt selber machen. Und schon Mittag hat er gesagt, so, hier ist das nächste Nest, das machen Sie jetzt. Und ich, und dann ging das aber ganz gut. Und natürlich hat es eine Weile gedauert, ehe man sich daran gewöhnt hat, dass es überall krabbelt oder dass es abends einfach nochmal irgendeine Ameise aus den Sachen kommt, wenn man sich umzieht. Aber das ging ganz schnell und das merkt man dann gar nicht mehr.
Aber die beißen ja zum Teil auch. Also Ameisensäure tut ja richtig weh.
Ja, also die beißen und spritzen dann die Säure in die Wunde. Das machen die, klar, und das machen sie auch mit uns, weil sie sich dagegen wehren. Da hilft eine gewisse Art, also die Kleidung, also dass man eben Sachen eng auf der Haut hat, dass sie da eben nicht runterkommen. Und es gibt aber immer Stellen, die offen sind. Also zum Beispiel bei mir ist sehr sensibel mein Hals. Das scheinbar wissen die das. Die gehen richtig Straßen, meinen Rücken lang und dann zum Hals. Und das weiß auch dann mein Helfer. Wir arbeiten ja immer zu zweit, dass mein Hals bitte frei zu halten ist.
Mhm. Ist eigentlich egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit man das macht, so eine Umsiedlung?
Also die günstigste Zeit ist früh im Morgengrauen. Das hat einfach damit zu tun, also wir müssen natürlich was sehen, wenn wir arbeiten. Also wir brauchen Licht. Und ein großer Teil der Tiere ist noch drinnen. Natürlich nicht im Sommer, wenn es dann sehr warm ist, sind die Tiere auch nachts unterwegs. Aber jetzt, also nehme ich mal an Ende März, Anfang April, sind die meisten Tiere dann im Nest. Und dann ist es auch ganz toll, das sind noch diese kalten Neste, Nächte, wenn manchmal früh auf der Nestkuppel noch raureif ist. Da sind ich würde mal sagen, über 90% der Tiere tatsächlich im Nest und auch oben in der Nestkuppel, weil ja am Tag wird gesonnt. Das heißt, man kriegt sehr schnell den größten Teil des Nestes mit einmal weg. Und deshalb fangen wir Sonnenaufgang an. Also egal, ob der, wenn der im Sommer schon um 4 ist, dann sind wir um 4 am Nest. Wenn er jetzt im März später ist, sind wir natürlich dann erst um 6 am Nest. Aber das ist so die Zeit, wenn wir anfangen mit der Umsiedlung.
Und worauf kommt es bei diesem Umzug dann an? Also jetzt mit Blick auf die neue Wohnung. Wo werden Ameisen angesiedelt?
Also die werden natürlich an einem geeigneten Standort angesiedelt, wo die Standortbedingungen passen. Ameisen leben sehr gerne so an Waldrändern, die besonnt sind. Sie brauchen aber auch bestimmte Bäume in der Nähe, wo Läuse drauf leben können. Also deswegen findet man die oft in Kiefernforsten, wo noch ein paar Laubbäume sind. Also eine Eiche oder eine Birke in der Nähe ist immer ganz gut für die Tiere. Dann haben die also verschiedene Bäume mit Läusen drauf und ein bisschen Licht. Der Boden darf nicht zu trocken sein. Irgendwo in tieferen Schichten muss er feucht sein, damit da auch ein Anschluss ans Wasser ist, damit sie ihre Nestwärme, also ihre Temperatur regulieren können. Und nicht unerheblich ist, dass der Eigentümer dieses Waldstücks einverstanden sein muss, dass wir da einfach Ameisen ansiedeln. Mhm.
Warum sind die denn so wichtig für unser Ökosystem? Also sie stehen ja zum Teil unter Schutz oder auch auf der roten Liste.
Ja, also auf der roten Liste stehen erstmal Arten, die sehr selten wären, weil in der Regel ihre Habitate verschwinden. Geschützt sind die Waldameisen in Deutschland und das aus gutem Grund und auch schon sehr, sehr lange sind die. Also da gibt es schon aus dem Jahr 1791 erste urkundliche Erwähnung, dass Ameisennester nicht zerstört werden dürfen, weil erkannt wurde, wie wichtig die für das Ökosystem sind. Eine herausragende Bedeutung haben sie beim Schutz der Waldbäume, weil ein großes Waldameisenvolk kann zum Beispiel 100.000 Insekten am Tag eintragen als Futter. Und gerade wenn jetzt Massenvermehrung von Forstschädlingen drohen, also die Raupen, die die ganzen Bäume kahlfressen, dann verhindert das ein Waldameisenvolk. Also die holen dann diese Raupen, die stellen dann ihre Ernährung, die sonst meist aus Honigtau besteht, auf diese Raupen um und können, also beschützen die Bäume dadurch, indem sie diese ganzen Raupen holen und fressen.
Was können denn Ameisen nicht?
Oh, das ist jetzt eine ganz, ganz schwere Frage. Ich muss überlegen.
Also können die sehen zum Beispiel?
Ja, die können sehen, nicht so gut wie wir. Die haben aber Augen, die haben so Komplexaugen wie alle Insekten. Also sie können sehen, die können sehr gut hören, sie können sehr gut riechen, sie können kommunizieren, sie geben Laute ab. Also das können sie alles. Ich habe sie noch nicht singen gehört. Aber so
Schwimmen
können sie auch. Sie bilden Flöße, also mehrere Ameisen halten sich fest aneinander und können dadurch auf Wasser schwimmen. Also das hat man beobachtet bei Überschwemmungen im Amazonasgebiet. Also schwimmen können sie auch. Bienen tanzen ja auch ihren Weg zu den Futterquellen. Ich denke mal, Ameisen können eventuell auch tanzen. Also richtig weiß ich, kann ich jetzt gar nicht sagen, was sie nicht wissen. Sie können vielleicht nicht schreiben und Gedichte schreiben und Bücher, aber sonst können die eine ganze Menge.
Nun gibt es ja Menschen, die lieben Ameisen so sehr, dass sie sie sogar essen. In Mexiko zum Beispiel, habe ich gelesen, nimmt man die Larven von Ameisen, mischt sie mit Öl, Knoblauch, Chili, Koriander und Tomaten. Der Geschmack soll nussig und butterig sein. Können Sie sich sowas vorstellen?
Ich kann mir das nicht vorstellen, aber das hat einfach damit zu tun, dass ich schon sehr, sehr lange Vegetarier bin und die Tiere inzwischen sehr in mein Herz geschlossen habe, weil ich so eng mit denen arbeite. Aber ja, das gehört ja in bestimmten Kulturen auch zu der natürlichen Ernährung, dass man auf Insekten zurückgegriffen hat. Und ich finde es dann besser, so vielleicht eine Insektenlarve zu nehmen, als irgendein Tier, was grausam gehalten wurde und auch hin und her gefahren wird und nicht artgerecht geschlachtet wird. Dann finde ich das besser, so auf solche Nahrungsmittel zurückzugreifen.
Jetzt möchte ich gern, Frau Grätz, über Ihre eigene Umsiedlung sprechen. Das Dorf, in dem Sie mal aufgewachsen sind, das gibt es nicht mehr. Es musste dem Braunkohleabbau weichen. In der Lausitz, in Brandenburg, wie müssen wir uns dieses Vorher-Nachher vorstellen?
Naja, also vorher lebt man in einem Dorf und wächst dort mit den Menschen auf und ist in einer Gemeinschaft und ist auch verbunden mit dem Ort, also mit den Pflanzen, die da wachsen, mit den Orten, die es dort gibt. Wir hatten Teiche, wir hatten einen schönen Park, wir hatten Quellen in der Nähe vom Ort und ja, nachher, dann ist das alles nicht mehr da. Und das war für mich, weil ich war ja gerade 12, schon ein tiefer Einschnitt, weil ich sehr naturverbunden aufgewachsen bin. Also ich war nur draußen und das wollte ich dann gar nicht mehr. Also ich wollte gar nicht in dieser neuen Umgebung, wir sind auch sehr schön, haben meine Eltern ein Haus gebaut, ganz an einem Naturschutzgebiet, an einem Stausee. Also es war wieder wunderschön eigentlich, aber ich wollte da gar nicht mehr so richtig raus, weil mir hat was gefehlt. Ich habe mich entwurzelt gefühlt und ja, das war schon ein tiefes Gefühl.
Ja, und wie war das auch zu erleben, dass eine Familie nach der anderen wegzog?
Also das war bei uns was Besonderes, weil wir sind ja noch, da gab jetzt ja noch die DDR, das war also noch vor der Wende.
86, 87.
Genau, sind wir umgesiedelt worden und da war es ja so, dass in der Regel wurden die Leute alle zusammen in den Neubaublock umgesiedelt. Und meine Eltern haben sich damals entschieden, eben ein Haus zu bauen. Das war noch nicht fertig zu der Zeit, als die anderen weggesiedelt wurden, sodass wir eine der letzten Familien mit im Ort war. Und ich kann mich sehr genau an eine Situation erinnern, als ich von der Schule kam. Also ich bin früh zur Schule gefahren mit dem Schulbus und kam Nachmittag nach Hause. Mein Bruder, der war noch nicht mit, der hatte länger Unterricht. Und ich musste alleine durch dieses Dorf gehen, weil wir am Ende des Dorfes gewohnt haben. Und an dem Tag wurden aus den anderen Häusern, die schon leer gezogen waren, überall die Fenster rausgemacht. Und ich weiß noch, wie das gewirkt hat. Das hat für mich als Kind, ich kann mich heute noch daran erinnern, ich habe gedacht, oh, hier gucken mich tote Augen an. Das kann ich, weiß ich noch genau. Also ich habe das miterlebt. Meine Oma hat sogar dann noch länger dort gewohnt, wo wir schon umgezogen waren. Und das war schon, dieses Sterben zu sehen von dem Ort, in dem man geliebt hat, in dem man aufgewachsen ist, das war schon ja eine, ja, ein tiefgreifender Einschnitt in meinem Leben und eine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Sie sagen, Sie sind sehr naturverbunden aufgewachsen, waren immer draußen, haben Ihre Eltern Ihnen auch Regeln beigebracht, was den Respekt vor der Natur angeht?
Ja, also obwohl wir wenig Regeln bekommen haben, das muss ich mal zugeben vielleicht, aber mit der Natur, da war mein Vater sehr aufmerksam uns gegenüber und hat wirklich gesagt, also wenn wir angefangen haben auf dem Teich, der gleich an unserem Grundstück war, die Enten zu jagen, hat er geschimpft. Oder wenn wir einfach mal giftige Pilze umgetreten haben, weil wir uns geärgert haben, dass wir die nicht sammeln dürfen, haben wir auch ganz schön Bescheid gesagt bekommen. Also gerade unsere Eltern haben uns sehr doll den Respekt vor der Natur und die Liebe zur Natur vermittelt.
Dann
und
war das naheliegend, beruflich auch was mit Natur zu machen.
Ja, auf alle Fälle. Also so gerade in der Wendezeit habe ich dann auch sehr viel gelesen über Umweltschutz und da war dann irgendwann wirklich der Wunsch da, Biologie zu studieren.
Vorher auch schon oder das kam dann, also war das klar, dass Sie studieren können in der DDR?
Nee, das war nicht klar, weil wir sind ja, also mein Vater war selbstständig, er hatte also eine eigene Zimmerei und wir waren auch kirchlich, das war auch nicht so konform. Dann hatten wir eine Mutter, die Hausfrau war, das sehr unüblich war. Ja, und das war immer nicht ganz klar, dass man da studieren kann. Und aber ich hatte ganz gute Noten und das war, ja, ich hatte ja Glück, die Wende kam dazwischen. Biologie hätte ich wahrscheinlich nicht studieren dürfen oder Medizin. Das wäre nicht gegangen.
Sie haben dann nach der Wende an der Humboldt-Uni in Berlin studiert, ja. Aber das Großstadtleben war ja jetzt was komplett anderes. Das kannten Sie ja gar nicht. Wie war das für Sie?
Also ich kann mich erinnern, wenn man noch nicht in der Großstadt wohnt, da denkt man, wow, und da fährt man auch mal am Wochenende hierher und findet das ganz toll. Und als ich dann aber im ersten Semester hier in Berlin gewohnt habe und das jeden Tag hatte, ging dann für mich gar nicht irgendwie. Also in der S-Bahn zu sitzen, ist mir heute auch so gegangen, als ich hierher gefahren bin mit der U-Bahn und S-Bahn. Und die Leute gucken sich nicht an. Also oder wenn man jemand anguckt, dann ist das schon eher ein peinlicher Moment, weil die andere wegguckt und das ist mir sehr doll aufgefallen und das kannte ich nicht. Und diese Unpersönlichkeit und diese vielen Menschen und das wenige Grün und das hat mich in die Flucht geschlagen. Ich bin dann tatsächlich lieber gependelt von Cottbus aus dann immer, als hier zu wohnen. Also ich bin während des Studiums dann von der Lausitz hierher gependelt.
Und Sie haben ein Ökodorf besetzt.
Ja, also das war ja Lagoma, das war ja ein Dorf in der Lausitz, das wurde ja also zu DDR-Zeiten schon freigezogen und stand dann über die Wände leer und wurde, also der Tagebau hat sich ja im Fortschritt verzögert, dass da noch nicht gleich die Abbaggerung drohte. Und da sind dann viele junge Leute und ich war damals so 16, 17, haben dann gesagt, oh, wir wollen dieses Dorf erhalten, wir wollen eigentlich nicht, dass die Lagomar-Teiche, die waren da dran, an diesem Dorf abgebaggert wird. Und damals war ich auch dabei, genau.
Also schon Umweltaktivistin?
Damals, ja. Also nicht nur damals, also die Umwelt liegt mir immer noch am Herzen, aber so ein starker Kämpfer war ich damals auf alle Fälle.
Und wo leben Sie heute?
Heute lebe ich ebenfalls in einem kleinen Dorf in der Lausitz, nahe Cottbus und ja, auf einem schönen Hof.
Mhm. Und wie sind Sie damals von diesem Biologiestudium, also Schwerpunkt Botanik, dann überhaupt zu den Tieren gekommen, zu den Ameisen?
Also es ist immer noch eine meiner Hauptrichtungen, die Botanik. Also ich bin immer noch Botaniker, aber ich habe in einem Ingenieurbüro gearbeitet mit der Hauptausrichtung Vegetation. Und wir haben, ist ein bisschen schwierig am Anfang auch für mich gewesen, aber hat sich im Nachhinein als sehr wichtig in meiner Persönlichkeitsentwicklung herausgestellt. Also wir haben für den Bergbau, für das Bergbauunternehmen viel gearbeitet, nämlich die ganzen Bergbaumaßnahmen naturschutzfachlich begleitet. Mhm. Also es muss ja, sind ja viele Konflikte, die da entstehen. Und da waren dann auch ganz viele Ameisennester im Bereich der Lagomar-Teiche. Die Teiche wurden ja weggebaggert und die Ameisen mussten umgesiedelt werden. Und da kam die Anfrage an unser Büro und mein Chef, wir brauchen jetzt jemanden, der Ameisen umsiedelt. Du bist die Biologin, du lernst das jetzt.
Christina Grätz hat 2011 eben auch eine eigene Firma gegründet unter dem Namen Nagola Reh. Was bedeutet das?
Das geht auf ein sorbisches Wort zurück, auf Gola für Heide oder Wald und Nagoli auf der Heide oder im Wald. Und daraus habe ich einen zusammenhängenden deutschen Namen gemacht.
Und darin geht es jetzt für Sie um was?
Also wir beschäftigen uns nur mit Naturschutz. Wir haben unterschiedliche Geschäftsfelder, die in ganz unterschiedlicher Weise mit Naturschutz zu tun haben, von der Umsiedlung von Ameisen, wie wir schon gehört haben, aber auch Erfassung von Arten, von Lebensräumen, Biotopkartierung, also Pflanzengesellschaften aufnehmen, bis Biomonitoring, bis hin zur Produktion tatsächlich von Wildpflanzensaatgut. Wir machen ganz viele unterschiedliche Sachen, von Theorie bis Praxis. Mhm.
Sitz der Firma ist in Jentschwalde in der Niederlausitz, 25 Kilometer südlich von Cottbus. Es ist ja auch wieder eine Gegend, die durch den braunen Kohletagebau geprägt ist, ne?
Genau.
Und sind Sie da auch mit solchen Renaturierungsprogrammen beschäftigt?
Ja, also wir haben mit dem Braunkohlenbergbauunternehmen zusammen, im Auftrag vom Braunkohlenbergbauunternehmen, durften wir an den Renaturierungsmaßnahmen vor allem im Tagebau Jentschwalde mitarbeiten, also dort Konzepte entwickeln, wie mit den Renaturierungsflächen umzugehen ist. Weil vor der Wende gab es diese Kategorie gar nicht in der Rekultivierung, da wurde forstwirtschaftlich, landwirtschaftlich rekultiviert oder es gab Wasser. Und mit der Wende kam ja dann auf einmal die Forderung, es müssen also 25% der Bergbaufolgeflächen stehen dem Naturschutz zur Verfügung. Und wie macht man das? Wie siedelt man denn dort gezielt seltene Arten, seltene Lebensräume an?
Ja, wie machen Sie das? Sie stehen vor dieser Sandwüste.
Genau.
Was passiert?
Früher habe ich das auch als Sandwüste gesehen, gerade mit meiner Vergangenheit. Aber inzwischen kann ich das ungeheure Potenzial sehen, was dort ist. Und wie wir das machen, ist, dass wir vor allem aus dem Umfeld des Tagebaus Material nutzen, aus dem Umfeld und dem Vorfeld, das Vorfeld, also was noch abgebaggert wird, um dort wieder seltene Lebensräume anzusiedeln. Zum Beispiel eine Methode, die wir anwenden, ist die Maatgutübertragung. Das heißt, wir suchen im Umfeld vom Tagebau noch tolle Lebensräume, also das sind in der Regel geschützte Biotope, also Trockenrasen oder ganz artenreiche Wiesen. Und die werden zu einer bestimmten Zeit, wenn ein Großteil der Samen reif ist, gemäht und das gesamte Maatgut, so wie es ist, also Sie würden sagen Gras, grünes Gras, was abgeschnitten wurde, wird auf die Renaturierungsflächen aufgetragen. Und das hat ganz viele positive Wirkungen. Auf einerseits kann man sich ja vorstellen, wenn so ein Rohboden plötzlich abgedeckt ist, gibt es sofort keine Winderosion mehr, auch keine Wassererosion. Das heißt, der Wind kann nicht mehr angreifen und Bodenbestandteile wegtragen. Und das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Wenn die Samen dann, die dort drin sind, in dem Maatgut auf die Erde kommen und anfangen zu keimen, dann ist es so ein bisschen wie im Garten mit einer Mulchschicht. Darunter ist es, bleibt es eben feucht und die Sonnenstrahlung trocknet den Boden nicht aus. Das heißt, die jungen Keimlinge sind vor Austrocknung geschützt, sie können sich in Ruhe entwickeln und natürlich ist dieses Maatgut, was wir auftragen, ja auch eine Quelle für, also wie ein Dünger so ein bisschen. Mhm. Also es wird langsam zersetzt, es werden Nährstoffe frei, die dann den Pflanzen zur Verfügung stehen. Und ganz viele andere, zum Beispiel Sporen, sind an diesem Maatgut dran, was den Boden beleben.
Beschreiben Sie mal den schönsten Ort, den Sie auf diese oder andere Weise verwandelt haben, wie der also, heute aussieht.
Also das sind auf alle Fälle die Renaturierungsflächen im Grünen Herz vom Tagebau Jenschwalde. Dort haben wir ganz verschiedene, also ähnliche Maßnahmen, nicht nur die Maatgutübertragung, sondern ähnliche Maßnahmen angewendet und da blüht jetzt alles. Und da gibt es jetzt inzwischen so viele Arten, die, wo ich als Botaniker natürlich weiß, die gibt es nur noch an ein, zwei Stellen in Brandenburg mit wenigen Exemplaren und wir haben dort 1000 blühende Pflanzen davon. Das ist einfach ein unglaubliches Gefühl, wenn wir dort stehen, erhebend. Also manchmal sind wir selber von unserer Arbeit so angetan. Also ich hatte da schon mal Tränen in den Augen, als ich das so alles blühen sehen habe, weil ich so bewegt war davon, dass wir das tun durften.
Kann man mit so einer Renaturierung auch scheitern?
Ja, Renaturierungen können auch scheitern, wenn man bestimmte Rahmenbedingungen nicht beachtet. Also man muss sehr genau auf den Boden achten und natürlich die Fläche, von der wir das Material gewinnen, sehr genau auf den neuen Standort anpassen. Ich kann also nicht Pflanzen, die zum Beispiel einen hohen pH-Wert benötigen, auf saure Flächen auftragen. Das geht nicht. Also man muss da schon ein bisschen aufpassen. Man kann zur falschen Zeit arbeiten. Bei der Maatgutübertragung kann man zur falschen Zeit mähen, dass die Samen noch gar nicht reif sind. Also da muss man schon viel beachten.
Also wenn Sie mit diesen Bergbauunternehmen auch zusammengearbeitet haben, heißt das ja, Sie kooperieren mit denen, die diese Natur eigentlich mal zerstört haben. Ist das ein Konflikt für Sie?
Es war am Anfang ein bisschen komisch, weil da waren ja Vorurteile von beiden Seiten da. Also das war bekannt, dass ich früher in Lagoma gewohnt habe und auch gekämpft habe. Und genauso war bei mir natürlich der Vorbehalt, die Heimat verloren dadurch. Wie sehen die Flächen aus? Und danach, also ich habe die Schönheit der Bergbaufolgeflächen damals auch noch nicht erkannt gehabt. Das war natürlich am Anfang für mich auch ein Lernprozess zu sehen. Es gibt gar nicht gut und böse oder hell und dunkel, sondern diese klare Trennung gibt es nicht. Und genauso habe ich beim Bergbauunternehmen so viele Menschen kennengelernt, denen das wichtig ist, was die das machen und denen das auch wehtut, was passiert. Also die sagen nicht, ach ja, wir baggern hier alles ab, sondern die sehen auch, was da passiert und die sehen auch diesen tiefen Eingriff und die wollen das auch wieder gut machen. Und die sind ja auch zum großen Teil von vor Ort und das hat meine Sichtweise nochmal verändert, dass es nicht gegeneinander geht, dass es man viel mehr erreichen kann, wenn man miteinander arbeitet.
So ähnlich wie Peter Wohlleben über das Leben der Bäume spricht und schreibt, machen Sie das ja mit den Ameisen, das haben wir jetzt in dieser Stunde auch hier erleben können. In Ihrem Buch Die fabelhafte Welt der Ameisen kann man das vertiefen. Erinnert natürlich an den Film Die fabelhafte Welt der Amelie. Sehr populär und unterhaltsam geschrieben. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich das Verhältnis der Leute zur Ameise dadurch ändert, auch durch diese populäre Herangehensweise? Also bei mir hat es dazu geführt, kann ich sagen.
Ja, auf alle Fälle. Also wir haben sehr viel Zuschriften bekommen, dass Menschen jetzt, also das hat mich auch bewegt, dass Menschen jetzt die Ameisen anders sehen. Und ich habe dann auch im letzten Sommer schon viele E-Mails bekommen, wo dann stand, ja, ich habe das und das beobachtet, das, was Sie beschreiben. Und das war so schön. Also einfach zu sehen, dass man mit einem Buch Menschen erreichen kann und dann auch eine kleine Veränderung bewirken kann. Das hat mich sehr gefreut.
Trotz allem gibt es nun mal nicht wenige Leute, die regelrecht Angst vor Ameisen haben. Woran liegt das?
Na, ich glaube, die Angst vor Insekten ist generell so ein bisschen in vielen Menschen drin. Ich muss auch sagen, ich habe auch Angst vor Spinnen. Das ist für viele komisch. Du hast Angst vor Spinnen, hä? Und du siehst jetzt die Ameisen um. Ich bin da dran, aber ich glaube, in vielen ist das so drin, diese Krabbeltiere. Und natürlich, wenn man als Kind das vielleicht mal durchgemacht hat, dass man da ein bisschen verätzt wurde, dann kann man schon die Angst verstehen. Aber vor Ameisen muss man bei uns in unseren Breiten keine Angst haben.
Ja, es wird so eine irrationale Angst vor der Armee, der man da ausgeliefert. Es gibt ja eine ganze Menge Horrorfilme über Ameisen. Haben Sie schon mal einen geguckt?
Nein.
Würden Sie auch nicht?
Wahrscheinlich nicht, lieber nicht.
Und ein Albtraum von Ameisen? Hatten Sie den schon mal oder überhaupt Träume von Ameisen?
Nee, ich habe noch keine Träume von Ameisen gehabt, obwohl viele Leute, die mit uns das erste Mal Ameisen umsiedeln, sagen, abend bevor sie eingeschlafen sind, haben sie es nur krabbeln sehen. Was ich einmal schön erlebt habe, war so das Gefühl, ich bin eine Ameise in einem Ameisennest und das war sehr
sie
schön.
Sie selbst?
Ich selbst.
In der Straße
gelaufen? Genau.
Welche Rolle hatten Sie?
Ich war einfach nur eine Arbeiterin. Also ich habe einfach nur mit allem dieses Gemeinschaftsgefühl erlebt.
Christina Grätz, wir haben viel über Ameisen gelernt heute mit Ihnen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gern.